Armate, ein Podcast von God's Rage, gelesen von Tetzel. Finest Hour, die Schlacht bei Kleidion. Das byzantinische Reich existierte knappe 1000 Jahre, entstand durch die Teilung des Römischen Reiches im Jahr 395 und dem Zusammenbruch des Westreiches, musste es sich fortan als alleiniges Erbe der römischen Cäsaren in den Wirren der Spätantike und des Mittelalters zurechtfinden. Dabei haben die Armeen des Reiches eine Unzahl an Scharmützeln und Schlachten geführt und das sowohl zu Land als auch zu See, wo das griechische Feuer als Geheimwaffe zum Einsatz kam. Das Kriegsglück war dabei nicht immer auf Seiten der Byzantiner, die es im Laufe ihrer Geschichte mit Sassaniden, Arabern, Seldschuken und schlussendlich mit den Osmanen zu tun bekamen und somit auch zahlreiche Schlachten verloren. In der heutigen Episode stellen wir euch die Schlacht von Kleidion vor, die im Jahr 1014 geschlagen wurde. Wer dort kämpfte, wie die Schlacht ausging und wie ihr Ausgang das Schicksal eines Reiches besiegelte, darum geht es heute. Kapitel 1: Wie ein Stachel im Fleisch. Die Schlacht bei Kleidion war nur eine in einer Reihe von etlichen Schlachten, in denen die Truppen des byzantinischen Kaisers auf die der Bulgaren trafen. Tatsächlich reichte die Geschichte dieses Konflikts bereits zurück in die Zeit der Völkerwanderung. Damals gab es noch mehrere Stämme, die man damals oft gesammelt als Bulgaren bezeichnete und deren Siedlungsgebiet sich nicht auf das heutige Bulgarien beschränkte. Zu ihrem Siedlungsraum zählte neben diesem auch weite Teile des heutigen Ungarns, aber auch ein Teil Serbiens und Kroatiens. Selbst weiter im Osten, an den Ufern des Schwarzen und des Asowschen Meeres, bildeten sich ihre Siedlungsgebiete. Dabei gab es jedoch ein kleines Problem. Der Balkan war damals noch Teil des Oströmischen Reiches, was zwangsläufig zu Konflikten führen sollte, zumindest mit einigen dieser Stämme. Einige von ihnen zogen plündernd durch das Land, mit anderen dagegen war das Verhältnis deutlich besser. Sie verdingten sich als Söldner in den Armeen des Kaisers. Wie ihr wahrscheinlich wisst, existierte im Imperium der Römer, sowohl im Westen als auch im Osten, eine lange Tradition, Fremdvölker als Hilfstruppen in die eigenen Streitkräfte zu integrieren, und somit waren die Bulgaren keine Ausnahme. Besonders mit einem Feind hatten die Byzantiner in dieser Zeit zu kämpfen, den Ostgoten, die ihnen deutlich mehr zusetzten, als es die Bulgaren taten, weshalb die Verteidigung gegen diese erst einmal die höhere Priorität genoss. Dies änderte sich jedoch, als die Ostgoten weiterzogen. Im Jahre 488 wurden sie unter Theoderich nach Westen geschickt, genauer gesagt nach Italien. Dort hatte Odoaker im Jahr 476 den letzten weströmischen Kaiser Romulus Augustulus abgesetzt und sich selbst zum Herrscher auf Italien aufgeschwungen. Theoderich zog dabei auf Befehl des oströmischen Kaisers aus, um Italien für das Reich zurückzuerobern und als Statthalter des Kaisers zu regieren. Faktisch wollte dieser die Goten einfach loswerden, was auch funktionierte, denn Theoderich eroberte Odoakers Reich und schuf das Ostgotenreich. Der Kaiser hatte damit ein Problem aus dem Weg geräumt, doch ein anderes verschlimmert. Nun, da die Ostgoten aus dem Weg waren, ergriffen die Bulgaren ihre Chance und fielen in größeren Scharen ins Reich ein. Ende der 400er, Anfang der 500er Jahre soll es wohl zu größeren Angriffen der Bulgaren auf die Balkangebiete des Kaisers gekommen sein, doch werden diese Quellen oftmals angezweifelt. Sicher ist jedoch, dass die Bulgaren zunehmend zum Problem für die Oströmer wurden. 499 wurde eine größere byzantinische Armee in Thrakien vernichtet, was den Bulgaren Tür und Tor öffnete. In den kommenden Jahren sollten sie immer wieder über die Donau kommen. Während Justinian I. auf dem Thron saß, intensivierten sich die Angriffe zunehmend. Doch dieser hatte keine Möglichkeit, sich den Feinden zu stellen. Dafür fehlten ihm einfach die Truppen, die er an anderen Kriegsschauplätzen benötigte. Im Osten des Reiches, genauer gesagt in Mesopotamien und auch in Syrien, war es einmal mehr zum Krieg mit den Erbfeinden des Reiches gekommen, den Sassaniden. Außerdem hatte der Kaiser ab 533 Truppen nach Nordafrika entsandt, wo Belisar, einer der besten, wenn nicht gar der beste Heerführer, den man aufbieten konnte, die Ländereien des Vandalenreichs für das Imperium zurückerobern sollte. Justinians Truppen wurden also woanders dringender gebraucht und standen demnach nicht zur Verfügung, um den Bulgaren effektiven Widerstand zu leisten. Stattdessen versuchte der Kaiser, die Stämme der Bulgaren zunächst mit einem Netz aus sage und schreibe 600 Festungen aufzuhalten. Doch erreichten diese nur, dass die Angriffe verlangsamt wurden. Auch ein Versuch, Krieg zwischen den Bulgaren und anderen Stämmen zu säen, erbrachte nicht die erwünschten Resultate. Selbst als die Bulgaren von den Awaren, einem Verbund aus verschiedenen Reitervölkern, unterworfen wurden, setzten sie die Angriffe als Vasallen dieser fort. 626 gelang es sowohl den Awaren als auch den Sassaniden bis nach Konstantinopel vorzustoßen. Vor der Stadt verbündeten sie sich gegen Byzanz. Auf der Seite der Awaren kämpften dabei ebenfalls die Bulgaren, die als schwer gepanzerte Infanterie beteiligt waren. Die Belagerung wurde schließlich zur See zugunsten der Byzantiner entschieden. 680 zog Kaiser Konstantin IV. In den Krieg gegen die Bulgaren, um sie endlich zu vertreiben. Doch der Feldzug endete mit der Vernichtung der byzantinischen Armee. Konstantin musste das verlorene Gebiet abtreten und wurde gedemütigt, indem er sich zu hohen Tributzahlungen verpflichtete. Weitere schwere Niederlagen folgten unter den Kaisern Justinian II., Tiberius II. Und erneut unter Justinian II., der die Rückeroberung seines 10 Jahre zuvor verlorenen Throns übrigens der Hilfe eben dieser Bulgaren zu verdanken hatte. 716 wurde schließlich ein Frieden ausgehandelt. Die Bulgaren wurden als nicht unerheblicher Machtfaktor auf dem Balkan geduldet und erhielten jährlich Tribut vom Kaiser. Im Gegenzug verpflichteten sie sich jedoch auch dazu, den Kaiser dabei zu unterstützen, die arabische Belagerung von Konstantinopel zu brechen. Dieser Frieden leitete eine Phase der relativen Ruhe ein, der beiden Kriegsparteien Zeit bot, um zu verschnaufen. Dies änderte sich jedoch, als die Araber eine Reihe von Niederlagen gegen Leo III. Und dessen Nachfolger Konstantin V. erleiden mussten. Im Osten war damit erst einmal Ruhe und Konstantin hatte wieder die Kapazitäten, sich um den Balkan zu kümmern. Er verlegte Truppen aus dem Osten dorthin und baute Befestungen in Thrakien. Ein klarer Bruch mit dem Friedensvertrag von 716. Die Bulgaren reagierten und zogen tief ins Landesinnere, bis an die Anastasiusmauer, die zum Schutze Konstantinopels errichtet worden war. Dort erlitten sie eine schwere Niederlage und Konstantin konnte in eine Gegenoffensive übergehen, ehe er, nach beachtlichen Erfolgen, ebenfalls schwer geschlagen wurde. Es folgte eine Reihe weiterer Feldzüge gegen die Bulgaren, deren Reich sich auf den Abgrund zubewegte. Doch konnte es sich wieder erholen, als Konstantin 775 schließlich starb. Der Balkan gewann schließlich an Bedeutung für das Reich, als wirtschaftlich starke Provinzen im Osten an die Araber fielen. Doch die wichtige Verteidigung Kleinasiens hielt Byzanz lange davon ab, wieder großflächig militärisch aktiv auf dem Balkan zu werden. In einer Reihe von weiteren Feldzügen und Schlachten konnten sich die Bulgaren behaupten. Und nicht nur das. Ihnen gelang gegen Byzanz außerdem, ihre Gebiete auf dem Balkan enorm auszudehnen. Anfang der 900er Jahre reagierte Simeon I., Zar der Bulgaren, und er beherrschte nahezu die gesamte Halbinsel. Das allein war für Byzanz schon ein Schlag ins Gesicht, doch noch schlimmer war der Titel, den er sich gab. Basileus der Bulgaren und Romäer. Basileus war der Herrschertitel, den die Kaiser trugen, und Romaioi, das altgriechische Wort für Römer. Somit beanspruchte Simeon I. selbst das Erbe Roms für sich. Ein Affront gegenüber Byzanz. Und als wäre das nicht schlimm genug, brach die Serie an militärischen Niederlagen für das Reich noch immer nicht ab, bis der Kaiser nur noch einige kleine Gebiete auf der Halbinsel beherrschte, die jedoch kaum der Rede wert waren. Von Konstantinopel einmal abgesehen natürlich. Im Jahre 927 kam es dann noch einmal zu einem 40-jährigen Frieden zwischen den Bulgaren und dem Reich. Byzanz musste dabei auch den Zarentitel der Bulgaren anerkennen. Lieber Hörer, wenn du fasziniert bist von Geschichte und sowohl Armate als auch Warriors of History zu schätzen weißt, dann hilf uns doch, die Qualität dieses Podcasts zu sichern und bestimme mit, welche Themen wir ausarbeiten. Geh dazu auf patreon.com/godsrage und schon ein kleiner Beitrag kann monatlich viel helfen. Vielen Dank und weiterhin gute Unterhaltung. Kapitel 2: Die Wende im Krieg. Schaut man sich an, wie der Konflikt der beiden Parteien bislang gelaufen war, so hätte wohl die wenigsten auf einen Sieg des byzantinischen Kaiserreichs gesetzt, und das mag kaum verwundern. Nicht nur, dass die Byzantiner sehr mit den Bulgaren zu kämpfen hatten, hinzu kam auch noch, dass sie im östlichen Teil des Reiches immer wieder Probleme mit anderen Feinden hatten, namentlich mit den Arabern. Somit hatte es sein volles militärisches Potenzial kaum ausspielen können, da die Truppen zur Reichsverteidigung an mehreren Orten gleichzeitig stationiert sein mussten. Besonders die Provinzen in Kleinasien waren für das Kaiserreich von enormer Relevanz. Hier lag die Kornkammer, die das Imperium vor allem Konstantinopel zu versorgen hatte, das zu dieser Zeit eine Einwohnerzahl hatte, die für die damaligen Zeiten eine Seltenheit darstellte. Nach einigen Schätzungen hatte die Stadt gegen Ende des 12. Jahrhunderts weit über eine halbe Million Einwohner. Doch die Problematik sollte sich in der Mitte des 10. Jahrhunderts massiv entschärfen, wofür es mehrere Gründe gab. Zunächst einmal hatte dies wirtschaftliche Hintergründe. Trotz der vorangegangenen stürmischen Zeiten erlebte das Reich noch einmal eine neue wirtschaftliche Blüte, die es dem Kaiser ermöglichte, die Kontingente enorm aufzustocken. Auch Söldner wurden in größerem Stil angeworben. Hinzu kam, dass besonders eine Truppengattung mehr und mehr an Bedeutung gewann: die schwer gepanzerte Kavallerie. Dies diente in Gestalt der Kataphrakten oder auch Kilbanophoros in der byzantinischen Armee und wurde eine gefürchtete Waffe auf dem Schlachtfeld, besonders aufgrund ihrer Eigenschaften als Formationsbrecher. Sie wurden nämlich als Schockkavallerie eingesetzt, und nachdem die leicht bewaffnete Fernkampfkavallerie die Reihen des Feindes erst einmal gelichtet hatte, war es für die Kataphrakten vergleichsweise leicht, nahezu jede feindliche Schlachtreihe zu sprengen und in Unordnung zu versetzen. Was im Kriegswesen der damaligen Zeit mit das Schlimmste war, was einer Armee im Felde passieren konnte. Die Streitkräfte des Kaiserreichs hatten somit enorm an Schlagkraft und finanziellem Spielraum gewonnen, und obendrein gelang es den Byzantinern, den Arabern einige empfindliche Niederlagen beizubringen. Diese waren natürlich weit davon entfernt, gänzlich besiegt zu werden, doch zumindest würde es einige Zeit dauern, bis ihre Wunden geleckt hatten und wieder zur eigenen Offensive in der Lage wären. Und diese Zeit konnte Byzanz nutzen, um seine neu gewonnene militärische Stärke gegen den anderen Feind auf dem Balkan einzusetzen, um diesem einen entscheidenden Schlag zu versetzen. Zunächst erhielten die Byzantiner dabei Unterstützung der Kiewer Rus, die ebenfalls gegen die Bulgaren kämpften und diesen einige Gebiete abnehmen konnten. Doch schließlich kämpften beide gegen den Kaiser, nachdem die Kiewer die Bulgaren besiegt hatten. Bei Akadiopolis kam es zur Schlacht. Und waren die Bulgaren in den vorangegangenen Konflikten mit dem Reich noch als Sieger der meisten Kämpfe hervorgegangen, kam es nun anders. Russ und Bulgaren gingen mit einer deutlichen Übermacht in den Kampf. Doch wie ihr wisst, kämpfen Zahlen nicht, und so war das Schlachtenglück diesmal auf der Seite des Kaisers. Kurze Zeit später fiel auch Preslav, die einstige Hauptstadt des Bulgarenreichs. Auch die Kiewer Rus mussten in der Folge der Stadt schwere Schläge einstecken. Byzanz verleibte sich wichtige Gebiete wieder ein, und es nutzte seine Chance, um den am Boden liegenden Feind schwer zu demütigen. Zar Boris II. Bekam das am eigenen Leib zu spüren. Er wurde als Kriegsgefangener nach Konstantinopel geführt und musste dort die Insignien abgeben, die ihn als Herrscher auszeichneten. Der Plan des Kaisers war demnach aufgegangen, und er hatte den Bulgaren einen schweren Schlag versetzt. Doch noch gab sich dieses nicht vollständig geschlagen. Zwar sah man die Sache mit den Bulgaren in Konstantinopel nach dem Zerfall des Bulgarenreichs als erledigt an, doch sollte das Ende dieses Reiches nicht das Ende der Kriege der beiden Parteien bedeuten. 976 fielen diese nämlich abermals in das Byzantinische Reich ein, ausgehend von einigen Gebieten, die vormals eben zum Reich der Bulgaren gehört hatten. Angeführt wurden sie dabei von 4 Brüdern aus dem Hause Komitopoli. Der Moment war günstig, da Byzanz zu dieser Zeit, wie so oft in seiner Geschichte, mit reichsinternen Machtkämpfen beschäftigt war. 2 der Brüder scheiterten grandios, und dennoch schafften es die Bulgaren, die Herrscher der Byzantiner in dieser Gegend ins Wanken zu bringen. Schließlich kam Roman als Zar der Bulgaren an die Macht. Dieser war Sohn des Zaren Peters I. und Bruder von Boris II., also eben jenes Herrschers, unter dem das Reich der Bulgaren vermeintlich vernichtet worden war. Ziel war es unter anderem, die eigene Herrschaft von den Byzantinern anerkennen zu lassen, woran diese jedoch wenig Interesse hegten. Und dies war nur verständlich. Immerhin hatten sie ihre Rivalen erst einige Jahre zuvor besiegt und deren Zar gedemütigt, indem sie ihm alle Symbole seiner Macht abgenommen hatten. Sie hatten das Bulgarenreich als beendet erklärt und somit kam es für den Kaiser von Byzanz ganz und gar nicht in Frage, nun einen neuen bulgarischen Zaren anzuerkennen. Der Kaiser selbst und niemand sonst war der rechtmäßige Herrscher über diese Gebiete und jeder Versuch, sie ihm streitig zu machen, kam einem Verrat gleich. Die Kämpfe setzten sich unter Romans Nachfolger Samuel fort, der den Thron um 997 bestiegen hatte. Wobei sich nicht alle Historiker einig sind, ob die Feindseligkeiten wirklich für dessen Gesamt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Der Regierungszeit bestanden hat. Einige glauben auch, dass es zwischendurch durchaus eine Friedensperiode gegeben hatte, in der Byzanz die Legitimität des Zaren dann doch anerkannte. Wenn dies der Fall gewesen war, dann definitiv nicht aufgrund von Schwäche auf Seiten der Byzantiner. Zur Jahrtausendwende stand Byzanz nämlich relativ stark da, was nicht zuletzt daran lag, dass man einen Frieden mit den Fatimiden abgeschlossen hatte. Diese herrschten damals über weite Teile Nordafrikas, darunter auch Ägypten, sowie Teile des Heiligen Landes und Syriens und stellten damit den wohl größten Machtfaktor in dieser Gegend und somit auch eine ernstzunehmende Konkurrenz und Bedrohung dar. Durch diesen Frieden konnte Byzanz seine Macht auf dem Balkan wieder festigen, sodass es Anfang des Jahrtausends zu einer schrittweisen Verkleinerung des Bulgarenreichs kam. Eine Gegenoffensive der Bulgaren scheiterte schließlich und so kam es im Jahr 1014 zu einer Schlacht, die über das Schicksal der Bulgaren entscheiden sollte. Kapitel 3: Der Schlachtplan. Nachdem wir uns die Geschichte des Konflikts beider Parteien genauer angesehen haben, schauen wir uns einmal die Bedingungen an, unter denen diese Schlacht stattfand. Auf der einen Seite standen die Truppen der Byzantiner, angeführt von ihrem Kaiser höchstpersönlich. Dieser hatte bereits seit fast 25 Jahren immer wieder mit den Bulgaren zu tun gehabt und immer wieder Feldzüge gegen sie angeführt und war demnach erfahren im Kampf gegen sie. Auf der anderen Seite standen eben jene Bulgaren, ebenfalls angeführt von ihrem Zaren, Samuel. Dieser herrschte seit 997 und war demnach auch nicht gerade unerfahren. Allerdings muss man hierzu sagen, dass Samuels Reich nicht mehr das war, was das alte Bulgarenreich einst gewesen war. Tief drang man nicht mehr in das Reich ein und wenn man es plünderte, dann beschränkten sich diese Angriffe meist auf Thessaloniki und dessen Umgebung. Was die Mannstärke beider Armeen angeht, so verhält es sich wie so oft in der Geschichte. Sie sind nicht so genau bekannt. Was die Byzantiner angeht, so schätzt man deren Zahl auf etwa 20.000. Davon soll etwa die Hälfte den Streitkräften der Takmater angehört haben, also nicht den örtlichen Themenregimentern, sondern den kaiserlichen Elitesoldaten. Weitere Truppen ließen sie in der Umgebung Thessalonikis, das die Bulgaren, wie bereits erwähnt, regelmäßig angriffen. Bei den Bulgaren liegen die Zahlen sogar noch weiter im Dunkeln. Wenn man jedoch den antiken Quellen glaubt, wurden allein 14.000 von ihnen gefangen genommen. Also dürfte ihre tatsächliche Stärke deutlich darüber gelegen haben, zumindest wenn man diesen oftmals übertriebenen Zahlen glaubt. Wie ihr sicherlich wisst, war und ist es in der Kriegsführung keine Seltenheit, dass man bei den Angaben der feindlichen Mannstärke etwas großzügig übertreibt. Samuel rechnete mit einem Angriff und zog in die bergigen Gebiete im Osten Makedoniens, wo er damit begann, sich auf den Schlag des Kaisers vorzubereiten. Er baute hölzerne Verteidigungsanlagen, die die Bergpässe sichern sollten. Ein solches Vorgehen dürfte die Byzantiner jedoch wenig überrascht haben, denn es passte zur Standardtaktik der Bulgaren. Oftmals griffen sie an, und wann immer es danach aussah, als könnte man sie zu einer Entscheidungsschlacht stellen, zogen sie sich in die gut geschützten Berge zurück, wohin die Byzantiner ihnen nur sehr ungern folgten. Die Bulgaren wussten genau, dass man den Byzantinern im Falle einer großen Schlacht nicht unbedingt gewachsen war. Er richtete seine Operationsbasis nahe Kleidion ein, das in einem vergleichsweise schmalen Tal lag, das einige wenige Zugänge besaß. Nahe Kleidion befand sich einer dieser Zugänge, die er, wie bereits erwähnt, mit hölzernen Wällen befestigen ließ. Auch die anderen Zugänge ließ er auf diese Weise schützen, aus Angst, Kaiser Basilius könnte ihm umgehen und schließlich in seinen Rücken oder seiner Flanke auftauchen. Man konnte also sagen, die Bulgaren kannten ihr Land und wussten um die Vorzüge der Bergregionen bestens Bescheid. Der Wall nahe Kleidion war dabei der, der das größte Aufgebot an Männern zugeteilt bekam, da Samuel aus dieser Richtung den Angriff des Kaisers erwartete. Samuels Plan war dabei denkbar simpel. Die Männer, die er an den Wällen postiert hatte, deckten alle Zugänge zum Tal. Sollte Basileus einem davon zu nahe kommen, so sollte die Garnison einfach so lange wie möglich durchhalten, ehe der Zar mit seiner Hauptarmee und den Truppen an den anderen Wällen in einem schnellen Marsch als Verstärkung dazustieß. Auf diese Weise, so hoffte er, würde es den Bulgaren gelingen, die Byzantiner von den Festungen aus zurückzuschlagen und so gut es eben ging, aufzureiben und möglichst zu zerschlagen. Waren ihre Feinde erst einmal geschwächt, so ergebe sich womöglich auch noch eine Chance, der Armee nachzusetzen und sie gänzlich auszulöschen. Doch, damit sein Plan aufging, musste Zar Samuel noch eine weitere Bedrohung entschärfen. Basileus Garnison in Thessaloniki, die unter dem Befehl vom dortigen Statthalter stand. Theophylakt Butaineitas. Doch worin genau lag nun Samuels Problem? Nun ganz einfach. Kam es zur Schlacht mit den Truppen des Kaisers, so wäre es der Garnison möglich gewesen, nach Norden vorzustoßen und einen der anderen Pässe zu nehmen, die in das Tal führten, dessen Verteidigung der Plan des Zaren war. Und diese Pässe wären relativ ungeschützt, wenn er seine Truppen von dort abzog und sie dem Kaiser entgegenwarf. Sollte sich der dortige Statthalter also für einen Eingriff ins Geschehen entscheiden, so hätte Samuel den Kaiser im besten Fall schon vorher an den Befestigungen besiegt, müsste sich dann aber ohne jeden schützenden Wall im Tal mit den Männern aus Thessaloniki herumschlagen. Und im schlimmsten Fall, wenn es ihm nicht gelänge, Basileus rechtzeitig zu vertreiben, würde er gar zwischen beiden Armeen eingekesselt sein. Er musste also etwas unternehmen, um diese Truppen auf Abstand zu halten. Dazu entsandte er General Nestoritza mit einem Teil seiner Kavallerie, um den örtlichen Statthalter zu beschäftigen und sich somit relativ in Ruhe um den Kaiser kümmern zu können. Samuels Vorgehen hatte jedoch einen Haken. Butaineitas wusste um die Notwendigkeit genauso gut wie er selbst. Kapitel 4: Die Schlacht beginnt. Und so begann irgendwann im Juli die Schlacht, und zwar nicht in Kleidion, sondern eher nahe Thessaloniki. Dessen Kommandeur hatte Abfangtruppen entsandt, um die bulgarische Reiterei zu besiegen. Das Gefecht begann als Vorspiel der eigentlichen Schlacht, ein Stück westlich der Stadt. Michael Butaineitas Sohn stürzte sich todesmutig auf die Bulgaren und fand sich schon bald umringt von Feinden. Trotzdem gelang es ihm, vermutlich mit Hilfe der schweren Kataphraktenkavallerie, die Reihen der Bulgaren zu zersprengen und sie zum Rückzug zu zwingen. Dieser wurde durch die bulgarischen Bogenschützen gedeckt. Doch die Byzantiner hatten noch lange nicht genug. Michael begann einen weiteren Angriff mit der Kavallerie und diesmal brach die Armee der Bulgaren völlig zusammen und überließ den siegreichen Byzantinern das Feld. Und Butaineitas nutzte den Sieg und tat genau das, was Samuels Kavallerieangriff eigentlich hatte verhindern sollen. Er marschierte nach Norden, um den Angriff des Kaisers zu unterstützen, indem er Samuel in die Flanke fallen sollte. Kurze Zeit später erschien auch die Armee des Kaisers, und zwar am Wall nahe Kleidion, also genau dort, wo es die Bulgaren erwartet hatten. Unter anderen Umständen hätte es für den Zaren also durchaus gut aussehen können. Doch Nestorizas Niederlage machte den Plan natürlich zunichte. Samuel stand vor einem Dilemma. Sollte er sich nach Kleidion wenden und die Männer an den Wellen unterstützen und sich dabei von den Wellen der anderen Pässe entfernen, wo würden seine Männer nun am ehesten gebraucht? Mittlerweile war es Mitte Juli und Basileus begann sofort damit, den Wall angreifen zu lassen. Dieser Sturmversuch endete jedoch mit hohen Verlusten auf byzantinischer Seite und relativ erfolglos. Und es sollte nicht der letzte der Angriffe bleiben, die allesamt fehlschlugen und die zuvor hohe Moral der Byzantiner schwächten. Auch Knappheit an Nachschub versetzte dieser einen weiteren Schlag und mittlerweile war die zweite Hälfte des Monats Juli ins Land gegangen. Bis hierhin sah noch alles nach einem Sieg des Zaren aus, dessen Hauptarmee noch immer darauf wartete, in den Kampf einzugreifen. Samuel zögerte logischerweise noch, was dies anging. Zu groß war die Gefahr, zwischen beiden byzantinischen Armeen eingeschlossen zu werden, denn aus diesem Tal gab es keinen anderen Weg, über den er im Falle einer Niederlage die Flucht hätte ergreifen können. Zumindest keinen, der einer ganzen Armee die Option eines Rückzugs gewährt hätte. Doch womöglich wäre ein solcher Angriff Samuels beste Chance, Basileus schlagen, ehe die zweite Armee ihn erreichte. Doch noch einmal zurück zu den möglichen Fluchtwegen, die aus dem Tal führten. Tatsächlich gab es einige schmalere Pfade und Waldwege, und eben diese sollten sich die Byzantiner zunutze machen. Basileus entsandte die Kavallerie unter Nikephoros Xiphias mit dem Befehl, die Gegend auszukundschaften. Irgendwo, so hoffte er, musste es doch noch einen anderen Weg geben, der in das Tal führte. Andernfalls müsste er sich Gedanken über einen Rückzug seinerseits machen. Als der Morgen des 29. Juli 1014 anbricht, beginnt Basileus, seine Truppen in Kampfformation zu bringen. Vermutlich dürfte er ein mulmiges Gefühl dabei gehabt haben. Noch immer hatte seine Armee keine nennenswerten Erfolge gegen die Bulgaren vorzuweisen und Xiphias Reitern war noch immer keine Spur zu sehen gewesen. Chancen auf einen Sieg rechnete er zu diesem Zeitpunkt vermutlich gar nicht aus, doch irgendwas musste er tun, wenn er nicht mit leeren Händen abziehen wollte. Doch noch ehe der erneute Sturm auf den Wall beginnen konnte, fiel ihm etwas auf. Die Feinde auf dem Wall befanden sich in hellem Aufruhr. Ein Sturm zog über die bulgarischen Truppen hinweg, ein Sturm aus donnernden Hufen und schwer gepanzerten Reitern, die nun im Rücken der Bulgaren auftauchten. Die Bulgaren reagierten schnell auf die neue Bedrohung. Sie verließen die Mauern und formierten sich zur Schlacht. Damit entblößten sie die hölzernen Palisaden und gaben Kaiser Basileus die Chance, die er brauchte. Sofort befahl er den Sturm auf die Verteidigungsanlagen und seine Männer gehorchten. Die Wälle wurden erstürmt und niedergerissen und schon sah sich die Bulgaren von zwei Seiten umringt. Die schweren Kataphrakten als Amboss auf der einen Seite, Basileus' Infanterie als Hammer auf der anderen Seite. Viele von ihnen flohen noch, bevor Basileus' Infanterie sie erreichen konnte. Die Byzantiner machten mit den Bulgaren kurzen Prozess. Wer nicht erschlagen wurde, wanderte, wie vorhin erwähnt, in byzantinische Gefangenschaft, was nicht unbedingt ein besseres Los bedeutete. Aber dazu kommen wir später nochmal im Detail. Samuel hatte den Ernst der Lage mittlerweile begriffen und das Gros seines Heeres dem Kaiser entgegengesandt, um das Blatt noch zu wenden. Die Byzantiner gaben die Verfolgung der fliehenden Truppen erstmal auf und formierten sich erneut, um sich auf den Kampf mit Samuel vorzubereiten. Es kam zu einem hitzigen Handgemenge, als Bulgaren und Byzantiner auf breiter Front aufeinander trafen. Doch eigentlich war die Schlacht längst entschieden. In direkter Konfrontation, ohne die schützende Sicherheit der Holzwelle, hatte die bulgarische Armee ihrem mächtigen Widersacher nicht viel entgegenzusetzen. Wie bereits erwähnt, waren die Bulgaren zuvor immer in die Berge geflüchtet, wann immer ihnen eine offene Feldschlacht gedroht hatte, und nicht umsonst hatten sie die Holzwelle errichtet, um sich einen Vorteil gegen Basileus' Männer zu verschaffen. Die kaiserlichen Soldaten brauchten nicht allzu lange, um das feindliche Heer aufzureiben und zum Rückzug zu zwingen. Zar Samuel geriet im Kampf zwischen die beiden Armeen und entging dem Tod nur um Haaresbreite, dank der Hilfe seines aufmerksamen Sohnes. Kapitel 5. Das Schicksal eines Reiches. Kaiser Basileus nutzte den Sieg zunächst nicht vollständig aus. Er verfolgte die Bulgaren zwar eine Weile, ließ sie schlussendlich jedoch ziehen, anstelle sie weiter zu verfolgen. Er eroberte einige umliegende bulgarische Festungen, ehe er Strumitsa belagerte, das den Bulgaren als Hauptquartier gedient hatte. Seine Armee hatte noch an Stärke dazugewonnen, da nun die Truppen aus Thessaloniki zu ihm stießen. Diese schickte er sogleich weiter, um die restlichen Wälle auszuschalten, die jedoch nicht länger besetzt waren, und nach Süden zu ziehen, um den Rückweg nach Thessaloniki freizumachen. Dort, in einem weiteren schmalen Tal, kam es zu einem Hinterhalt der restlichen Bulgaren. Die gesamte Armee wurde ausgelöscht, einschließlich ihres Befehlshabers. Was waren nun die Folgen der Schlacht? Zunächst einmal verloren die Bulgaren eine Menge guter Männer. Byzanz natürlich auch. Doch besaß das Reich die Möglichkeit, diese einfacher zu ersetzen, als Samuil es konnte. Dieser hatte dabei nicht nur Tote zu beklagen, sondern auch mehrere tausende Gefangene, für die sich Basileus etwas unfassbar Grausames ausdachte. Er ließ den größten Teil von ihnen blenden. Er teilte sie in Gruppen von je 100 Mann auf und ließ jeweils 99 von ihnen das Augenlicht nehmen. Nur einer pro Gruppe durfte zumindest eines seiner Augen behalten, um den Rest der Armee nach Hause führen zu können. Dieses radikale Vorgehen, das womöglich dazu gedacht war, Burtiniatas Tod zu vergelten, brachte dem Kaiser einen Beinamen ein, unter dem er auch heute noch bekannt ist. Bulgaroktonos, zu Deutsch Bulgarenschlechter. Diese Strafe war so grausam, dass Zar Samuil an einem Herzinfarkt gestorben sein soll, als er sah, wie seine geschändeten Männer in die Heimat zurückkehrten. Wie viele genau es waren, ist umstritten. Die antiken Quellen sprechen von 14.000 Mann, aber solche Zahlen sind, wie ihr wisst, oftmals mit Vorsicht zu genießen. Mit dem Hinterhalt auf die Truppen aus Thessaloniki gelang den Bulgaren zumindest ein tröstlicher Pyrrhus-Sieg. Doch dieser sollte ihnen nicht viel nützen. Das Bulgarenreich war geschwächt und sollte sich auch nicht mehr erholen. Auch wenn der Krieg noch 4 lange Jahre andauern sollte, waren es letzten Endes die Byzantiner, die siegreich aus diesem hervorgehen sollten. Das Reich der Bulgaren wurde zerschlagen und fortan sollten die Byzantiner wieder die Herren des Balkans sein. Und das für mehr als weitere 150 Jahre, bis ihre Macht und ihr Einfluss dort erneut verloren gingen. Aber dies ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.